2 Wochen habe ich einen Bruder getroffen, bei einer Gelegenheit, nicht in Nürnberg. Einen Bruder, den ich sehr gerne habe, der hat zu mir gesagt, du wirst sprechen über die Instrumentalmusik bei der meiner Freizeit. Du bist doch so liberal, also wieso kannst du über so etwas sprechen? Ich habe sehr schlechten Ruf offensichtlich. Doch es ist mir Herzensanliegen, gerade über dieses Thema zu sprechen. Vielleicht kommt das davon, weil dieser Bruder weiß, wie vielleicht auch viele andere, dass ich einfach nicht irgendetwas ohne weiteres von jemandem übernehme, weil er es behauptet, mein Weg in die neutestamentliche Gemeinde, um deren Wiederherstellung uns es hier geht, war sehr kompliziert und hat viele Jahre gedauert. Und ich musste ihn erkämpfen, diesen Weg. Und es war für mich eine große Freude, als ich schon vor vielen Jahren in München damals eine Gemeinde nach dem Neuen Testament, von der ich bereits aus dem Neuen Testament konkrete Vorstellung hatte, tatsächlich finden konnte. Und das, was ich da gehört habe, war eigentlich nur Bestätigung dessen, dass es richtig war, wie ich überzeugt war, im Glauben an das Wort Christi und auch überhaupt an das Wort der Bibel, dass wenn wir suchen, ernsthaft suchen, dass wir auch finden. Das gilt auch in Bezug auf die Instrumentalmusik. Vielleicht bin ich der richtige Mann für dieses Thema. Ich habe nämlich die Instrumentalmusik sehr gerne. Das bedeutet nicht unbedingt, also dieses berieselnde von Hammond-Orgeln in verschiedenen Pfingstgemeinden und so weiter, das liegt mir nicht. Und auch nicht unbedingt die Sachen mit der Gitarre, wie man das manchmal so sieht oder so hört in verschiedenen Gemeinden. Aber ich habe die Musik als solche sehr gerne. Es war sogar eine Zeit lang meine Absicht, die Musik zu studieren. Ich habe das zum Teil auch gemacht. Und ich kann sagen, dass ich mich gewissermaßen in der Musik ziemlich gut auskenne. Und ich habe selber mehrere Musikinstrumente spielen gelernt, habe selber Orgel gespielt, auch in der Kirche. Und das werde ich sagen, als ich nun mich bekehrt habe zu der einfachen Nachfolge Christi nach dem Neuen Testament, gerade dieses, die Musikinstrumente, ich habe da gar nicht, das habe ich gar nicht eigentlich mitgekriegt, dass da in der Gemeinde, ich war da bei einer Versammlung, das habe ich eigentlich gar nicht mitgekriegt, dass da kein Musikinstrument war. Das habe ich nicht vermisst, das will ich damit sagen. Das war für mich kein Problem. Das habe ich bereits vorher verstanden, nachdem mir klar geworden ist, um was es eigentlich in der Anbetung Gottes im neutestamentlichen Sinne geht. Dass da einfach diese, und das bedeutet nicht, dass ich habe zwar seitdem die Orgel nicht gespielt oder kaum gespielt, aber, und habe das weitgehend verlernt natürlich, wenn man nicht weiter übt, aber das bedeutet nicht, ich habe Schallplatten mit Orgelmusik und höre sie gerne, und ich würde auch gerne Orgel, wenn ich eine richtige hätte, wiederum anfangen zu spielen. Aber, das heißt, es geht da um diese genaue Trennung in der Anbetung, und das ist mir aus dem Neuen Testament klar geworden, hat so etwas keinen Platz, um mich zu suchen. Nun, jetzt fragt, oder die Frage hängt in der Luft, wieso nicht? Der Luther hat das geprägt, das Wort, für alles, was man beweisen oder was man tun soll oder nicht tun soll, musst du einen klaren, festen Spruch aus der Bibel haben. Wir erwähnen das oft, auch in unseren Traktaten, in den letzten Jahren nicht mehr so, aber in den früheren Jahren habe ich das sehr oft gelesen. Ich bin mir dessen bewusst geworden oder darüber klar geworden, dass dieser Luthers Spruch eigentlich gar nicht so hundertprozentig stimmt. Es geht nicht nur, und wir neigen manchmal dazu, einfach jede Sache mit einem, aha, das ist 1. Korinther 1, 2 oder sozusagen, ne? Das ist der Beweis, das ist dann die Regel und das und so muss das sein. Und wenn das nicht so ist, dann ist das eben nicht nach dem Neuen Testament und ist das nicht biblisch. Ich würde das erweitern darin, und ich glaube, dass das ist nicht etwas, was ich mich aus dem Finger irgendwie herausgeholt habe, sondern das ist wohl begründet. Und zwar begründet in der Bibel selbst, in dem Neuen Testament. Was ist eigentlich die Norm im Glaubensleben? Das Wort Gottes, das ist klar. Aber das kann in mehrfacher Weise Norm sein. Es kann einmal natürlich in diesem, ja, ich weiß nicht genau, wie das Luther gemeint hat, vielleicht hat er das sogar so gemeint auch, aber ich weiß nicht. Deswegen sage ich mit Vorbehalt den festen, klaren Spruch. Es kann sein, und oft ist es so, und sehr oft und meistens ist es so, dass da wirklich ein direktes Wort in der Bibel ist. Also das heißt, wenn uns die Bibel sagt, liebet eure Feinde, dann bedeutet das nicht, dass ich sie hassen darf. Das ist ganz klar, da ist die Norm klar. Aber es gibt, das Wort Gottes ist auch auf andere Weise eine Norm. Nämlich durch ein Beispiel, durch ein verbindliches Beispiel, würde ich sagen. Und zwar, ich werde auch dieses wiederum etwas weiter sehen, als wir dieses benutzen. Natürlich, so ein Beispiel ist zum Beispiel das Abendmahl am ersten Tage der Woche. Das kann man aus dem Neuen Testament, wenn es die einzige Anmerkung im 20. Kapitel der Apostelgeschichte wäre, würde das genügen. Weil das dort einfach als eine Selbstverständlichkeit klar hervorgeht. Die ersten Christen sind am ersten Tage der Woche zusammengekommen. Also das heißt, dieses Beispiel ist einfach etwas, worin uns gezeigt wird der Wille Gottes, weil ja die Apostel diesen Willen Gottes, die Träger dieses göttlichen Willens waren in der Zeit. Und die hat Christus mit Auftrag ausgesandt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch aus. Nun, also sie hatten, und wer euch hört und so weiter. Ne? Dieses Beispiel, das geht noch tiefer, würde ich sagen. Christus, wenn er von der Bruderliebe spricht, als von dem Kennzeichen, nach dem die Christen erkannt werden sollen, Johannes 13, 34, 35, ne? Dann sagt er, ihr sollt untereinander lieben, wie ich euch geliebt habe. Da ist ein Hinweis auf ein Beispiel. Und dieses Beispiel ist eine Norm. Und deswegen kann Paulus sagen, im Philipperbrief im 2. Kapitel, wir sollen gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und deswegen kann Petrus sagen, in seinem ersten Brief, dass er uns ein Vorbild hinterlassen hat und wir sollen folgen seinen Fußstapfen. Also auch ein Beispiel in diesem Sinne. Zum Beispiel, das hat viel zu sagen, auch in Bezug auf die Gemeinde überhaupt und auf die Gemeindeordnung, auf die Ältesten und so weiter. Das ist alles entnommen dem Beispiel des Neuen Testamentes oder das meiste davon. Es gibt da ganz wenige Dinge, wo etwas direkt gesagt wird, in dem Sinne, wie wir das vielleicht haben möchten. Aber wir haben da genug Beispiele, dass wir zum Beispiel behaupten können, die Gemeinden sollen unabhängig sein, die örtlichen Gemeinden. Das steht nirgendwo geschrieben im Neuen Testament. Und trotzdem ist es der Wille Gottes, ist es die Norm. Und es ist nicht übertrieben und es ist keine Fantasie. Das sehen wir einfach an dem Beispiel, wie die Gemeinde organisiert und waren und gelebt haben im ersten Jahrhundert. Ich würde noch etwas weiteres jetzt hinzufügen, und das ist der dritte Punkt. In welcher Art das Wort Gottes eine Norm, und zwar auch eine verbindliche Norm, sein kann. Und das ist einfach der Geist dieses Wortes. Wie ich das bezeichnen würde, also ich habe das noch nie gehört, vielleicht ist das auch etwas unglückliche Formulierung, die irreführend werden kann. Ich werde versuchen zu erklären, was man darunter verstehen kann oder was ich darunter verstehe. Also,
Der Geist des Neuen Testamentes ist auch eine verbindliche Norm.
Ich würde sagen, es gibt viele Dinge, für die wir weder direktes Wort noch ein Beispiel in der Bibel finden im Neuen Testament und wo trotzdem ein Christ klar sehen kann, das ist nichts für mich. Also ich kann mir schwer vorstellen, zum Beispiel, dass einer, der wirklich Christ ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er ein Autorennfahrer wird. Es gibt kein Beispiel im Neuen Testament, es gibt kein Verbot, kein Gebot. Aber einfach dieses, wenn man bedenkt, also dieses Risiko des Lebens, wo jeder vernünftige Mensch weiß, was das bedeutet, also bei diesen Geschwindigkeiten und so weiter, und was das für Sinn hat und so weiter. Also, und wenn man bedenkt, also was das Neue Testament sagt über das menschliche Leben und über die Nachfolge Christi überhaupt und über die Stellung der Werte oder über die Einschätzung der Werte im menschlichen Leben, dann können wir dies sagen. Aus dem Geist des Neuen Testamentes kann ich das nicht sein. Und je tiefer ich in diesen Geist des Neuen Testamentes hineindringe, muss ich erkennen, ist das nichts für mich. Ein anderes Beispiel würde ich sagen, die Drogenbenutzung. Ich möchte da nicht nur an die Rauschgifte denken, unbedingt, an die auch natürlich. Aber einfach Drogen, das ist etwas, nicht? Also was ist alles Drogen? Nicht? Also es gibt viele Arten Drogen, alle Arzneien, oder fast alle Arzneien sind Drogen auch. Nicht? Und Drogenbenutzung, also bitte, da finden wir auch schwer ein Beispiel oder ein direktes Wort aus dem Neuen Testament. Und trotzdem, jeder Christ weiß einfach, aus dem Geist des Neuen Testamentes, der ihm sagt, dass er enthaltsam sein soll und so weiter. Und also wir können weiter sehen, dann weiß er, ja, also da gibt es eine Grenze für mich. Oder von der Freiheit und so weiter. Und das meiste in Bezug auf den Neuen Testament den Gottesdienst, auf die Anbetung und auf die Instrumentalmusik in der Anbetung, kommt, glaube ich, als Norm verbindlich aus dem Geist des Neuen Testamentes. Das meiste. Von der Instrumentalmusik glaube ich das felsenfest. Ich habe gewisse Zweifel, also wenn man kommt einfach mit den zwei Sprüchen aus Epheser 5,19 und Kolosser 3,16, damit ist nichts bewiesen an sich. Damit ist nichts bewiesen an sich. Erst wenn man das im Geiste des Neuen Testamentes sieht, dann haben auch diese Verse eine Aussage, die etwas gegen die Instrumentalmusik zu sagen hat. Aber an sich ist das kein Spruch in diesem lutherischen Sinne des Wortes. Ein festen Spruch. Ne? Weil das sieht man einfach, da gibt es einfach Meinungen. Einer sagt, Psalo, ja, das ist die Musik mit Instrumenten, der andere sagt, Singen und so weiter. Also da sehen wir die ganze. Aber aus dem Geist des Neuen Testamentes und dann aus der Geschichte auch, können wir zeigen, wie das verstanden wurde und wie dieses Wort tatsächlich benutzt wurde. Ich möchte noch, ich rede eigentlich wenig von Instrumentalmusik, von der ich reden sollte, ich merke das. Aber ich werde das Thema des heutigen...
mein Thema behandeln, das kann ich ja dann später...
Ich glaube doch, dass dieses wichtig ist. Ich war eigentlich, meine Vorstellung war, also in einem einzigen Vortrag das zu behandeln. Ich fürchte nämlich, dass das bruchstückweise sein wird und eigentlich erst am Ende kann man ein Gesamtbild haben. Und es ist nicht so wichtig, also ich kann das in 5 Minuten, das Thema, was heute zu behandeln ist, nämlich die Anbetung im Alten Testament, behandeln, weil da vorzügliche Vorleistung gemacht wurde gestern Abend schon, also bei dem Vortrag über Altar und so weiter, den ich nicht ganz hören konnte leider, aber dessen Sinn ich wohl verstanden habe. Ich will das noch deutlicher machen. Kleidung der Apostel. Heutzutage spielt die Kleidung in der Anbetung zum Beispiel große Rolle. In verschiedenen Kirchen. Das wissen wir doch. Extra Kleidung, prächtige Kleidung, prachtvolle Kleidung. Die Kleidung der Apostel, wie ist Paulus gegangen, gekleidet? Oder wie ist Petrus oder wie Christus und so weiter, auch auf Christus können wir das beziehen. Wir wissen das nicht. Wir wissen das nicht. Aus dem Neuen Testament wissen wir nicht, wir wissen nur vom dem Rock Christi, also den er getragen hat, das ist zu wenig. Nicht? Also jedenfalls, von Paulus wissen wir nicht, dass er einmal einen Mantel irgendwo vergessen hat. Nicht? Aber welche Kleidung hat er getragen, als er zusammenkam, zum Beispiel in Troas da mit den Brüdern, das Brot zu brechen? Ja, ich kann euch sagen, ich will damit klar versuchen zu machen, dass der Geist des Neuen Testamentes viel aussagt und dass er es auch normgebend ist. Ich sage euch, der Apostel Paulus, ich weiß nicht, aus welchem Stoff er Kleidung hatte, aber er hatte einfach die Kleidung, die er sonst getragen hat, dabei. Glaubt ihr das oder glaubt ihr das nicht oder bezweifelt das jemand? Oder meint ihr, dass er jetzt sich extra da etwas umgehängt hat für den Gottesdienst, dass er da irgendwelche Quasten angehängt hat oder was? Oder Borten aus Gold oder Brokat? Das ist undenkbar. Aus dem Neuen Testament und aus dem, was Paulus selbst sagt, ist dieses undenkbar. Eben, das ist es. Aus dem Geist des Neuen Testamentes. Nun zum heutigen Thema, die Anbetung, oder wie hieß das genau, die Anbetung im Alten Testament. Ja, Instrumentalmusik im Alten Testament, damit ist es klar gesagt. Gut, genau, ich habe verstanden, worüber ich sprechen soll. Ich habe gut, also im Alten Testament gab es Instrumentalmusik in der Anbetung. Das ist ganz klar. Jeder Mann, der das Alte Testament zumindest einmal mit einiger Aufmerksamkeit durchgelesen hat, es genügt einige Aufmerksamkeit, man braucht nicht allzu aufmerksam lesen, um dieses feststellen zu können. Es steht sowohl im Gesetz Mose, wie auch bei verschiedenen Gelegenheiten, wo der Gottesdienst im Tempel beschrieben wird, und in vielen Psalmen. Es ist Selbstverständlichkeit, dieser Gottesdienst war begleitet von der Musik, von den Musikinstrumenten. Ich will nur einige Beispiele. Im vierten Buch Mose, die das dann ganz eindeutig zeigen, Kapitel 10, Vers 10, desgleichen, wenn ihr fröhlich seid an euren Festen, das ist aus dem Gesetz, und an euren Neumonden, sollt ihr mit den Trompeten blasen bei euren Brandopfern und Dankopfern, damit euer Gott an euch denke. Ich bin der Herr, euer Gott. Also es war der Wille Gottes, dass sie dieses tun sollten, Trompeten blasen. Anderes Beispiel aus dem zweiten Buch Chronik, da geht es schon um die etwas spätere Zeit, im 29. Kapitel. Da geht es um den Tempel zur Zeit des Königs Hiskia. Wir wissen, um was es ging, da ging es auch um eine Art Restauration, also Rückkehr zu dem ursprünglichen Gottesdienst, der ursprünglichen Anbetung, wie sie von Gott befohlen wurde. Und es ist da etwa mit 20. Vers beginnend dann beschrieben, diese Opferfeier, die da im Tempel gefeiert wurde, ausführlich beschrieben, und dann heißt es im 24. Vers, heißt es, denn der König hatte befohlen, Brandopfer und Sündopfer darzubringen für ganz Israel. Und dann 25, also bis 28 etwa, man kann das ganze Kapitel lesen natürlich, aber ich will nur das, was da vielsagend ist und was uns offensichtlich zeigt, wie die Instrumente, welche Position die Instrumentalmusik im alttestamentlichen Anbetung eingenommen hat. Und er stellte die Leviten auf im Hause des Herrn mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Psalter ist auch ein Instrument, also Saiteninstrument gemeint. Wie es David befohlen hatte, und gab der Seher des Königs, also ein Prophet, und der Prophet Nathan,
denn es war des Herrn Gebot durch seine Propheten. Hier sollte man sich merken, Vers 25. Es war, das ist die Begründung, warum das so war, denn es war des Herrn Gebot durch seine Propheten. Und so standen die Leviten, heißt es dann, mit den Saitenspielen Davids und die Priester mit den Trompeten. Und Hiskia gebot, das Brandopfer auf dem Altar darzubringen. Und um die Zeit, da das Brandopfer anfing, begann auch der Gesang für den Herrn und die Trompeten und dazu die mancherlei Saitenspiele Davids, des Königs von Israel. Und die ganze Gemeinde betete an und der Gesang erscholl und die Trompeten ertönten. Und das alles währte so lange, bis das Brandopfer vollendet war. Das ist ein eindeutiges Zeugnis also hier, welche große Rolle die Instrumentalmusik gerade in der alttestamentlichen Anbetung gespielt hat. Im ersten Buch Chronik, da geht es um David, haben wir ein anderes Beispiel, wir wissen von David selbst, also das war auch ein Instrumentenspieler und die meisten Psalme stammen von ihm. Im 16. Kapitel, Verse 4 bis 6, heißt es, und er bestellte einige Leviten zu dienen vor der Lade des Herrn, dass sie priesen, dankten und lobten den Herrn, den Gott Israels. Dann sind welche genannt und dann heißt es, mit Psaltern und Harfen, Asaf aber mit hellen Zimbeln, also sie wurden eingeteilt nach Gruppen, welche Instrumente welche Gruppe spielen sollte. Die Priester dann alle Zeit, auch genannt welche, alle Zeit mit Trompeten zu blasen vor der Lade des Bundes Gottes. Man könnte weitergehen, aber dies dürfte genug zeigen. Im alttestamentlichen Gottesdienst waren die Instrumente drin. Musikinstrumente, und zwar sehr vielfältig. Es war aber nicht, weil das David gefallen hat, es war nicht deswegen, weil das Hiskia, damit um Bezug zu nehmen auf das, was wir gelesen haben, aus dem Buch Chronik, gefallen hat, weil er die Idee bekommen hat, plötzlich, das könnte doch schön sein, wenn wir da ein Musikinstrument haben. Das würde schön und das würde dem Herrn gefallen. Wir können an anderes denken aus Samuel, Büchern, die Geschichte mit Saul und was dem Herrn lieber ist. Ne? Also das Aufmerken auf das, was er gesagt hat. Und wir haben auch gehört, denn das war das Gebot des Herrn durch seine Propheten. Ne? Und das haben wir im Gesetz gesehen und so weiter. Und auch hier. In der ganzen alttestamentlichen Zeit. Der letzte Psalm in dem Buch der Psalmen, den 150. nur als Beispiel von den unzähligen Beispielen in den Psalmen. Und zwar deswegen, weil es sich hier direkt auch auf den Gottesdienst bezieht. Deswegen möchte ich das zitieren. Wir kennen es, der Psalm ist ganz kurz. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Damit ist der Tempel gemeint, eindeutig. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Und wie? Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen, lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen, lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobet den Herrn. Also da sehen wir ganz eindeutig wiederum, wie das verstanden war. Und das ist hier nicht bildlich gemeint, auch nicht symbolisch, das ist wörtlich, das haben wir gesehen aus den geschichtlichen Büchern, deswegen habe ich die zwei Beispiele vorgelesen. Wir können sehen, also, der Charakter des alttestamentlichen Gottesdienstes war äußerlich betont. Ich will nicht, das kann auch irreführend sein, ich bin mir dessen bewusst, wir finden im Alten Testament bereits, und es wurde da auch manches angedeutet gestern Abend im Vortrag von Klaus, die Propheten, also ich denke an Amos, Hosea und auch andere, auch die sogenannten großen Propheten, also haben immer wieder, oder Joel, ne, also haben immer wieder auch die Notwendigkeit dessen gezeigt, also dass Gott eigentlich das Herz des Menschen will und nicht das Äußerliche. Aber er hat das Äußerliche befohlen in der Art, damit dem Menschen geholfen wird, inwendig ihn besser anbeten zu können. Es war alles ja eine Vorbereitungszeit. Die sollten erzogen werden für etwas Besseres. Das wissen wir, denken wir an Galater. Also ich zitiere nicht alle Stellen, aber ihr kennt sie. Ich setze voraus, dass ihr alle so viel Bibelkenntnisse habt, dass ihr wisst, worauf ich anspiele. Nicht? Also das Gesetz als unser Erzieher zu Christus. Nicht? Oder Hebräer 10, 1, also Schattenbild der zukünftigen Güter. Und deswegen war es, das war der Grund, warum Gott äußerlich alles so genau vorgeschrieben hat im Alten Testament, weil es die Menschen erziehen sollte zu einem und innerlich ihnen helfen sollte, als eine Vorbereitung auf den, der kommen sollte und auf die zukünftigen Güter, die mit ihm und durch ihn kommen sollten. Deswegen ein besonderes Haus, der Tempel oder die Stiftshütte zuerst. Wir können da gleich denken an Johannes-Evangelium und die Szene mit der samaritischen Frau dann, nicht? Die diesbezügliche Frage stellt. Die besondere Klasse, die die Anbetung führen soll, die Priester und Leviten, die besondere Kleidung. Ich habe das erwähnt, ich konnte das nicht alles zählen aber, oder lesen aus dem Alten Testament, das ist Unmenge da, nicht? Also denken wir nur an die priesterlichen Kleider, vorgeschrieben. Besondere Opfer, genau äußerlich alles vorgeschrieben. Die Kleidung war vorgeschrieben, was da dran alles sein soll und aus welchem Material. Opfer, genauso, äußerlich alles festgelegt. Ob es die Tiere waren nur oder Getreide oder Weihrauch oder so etwas, es war alles vorgeschrieben und es war alles auch äußerlich, was das Äußerliche betrifft, vorgeschrieben. Ein Gottesdienst im alttestamentlichen Tempel war eine ungeheuer feierliche Angelegenheit. Eine Augenweide und eine Ohrenweide auch. Wenn man denkt also an die Beschreibungen, die man bei manchen alten Schriftstellern, die den Jerusalemer Tempel gesehen haben und so weiter, dann kann man sich das gut vorstellen. Und auch besondere Begleitung, äußerliche Begleitung des Gottesdienstes. Und dazu gehören eben die Instrumente und der Gesang mit diesen Instrumenten. Im Neuen Testament ist es anders. Das ist nun die geschichtliche Tatsache, die praktisch kein Mensch bezweifelt. Das ist noch nicht das eigentliche Problem. Aber ich habe da betont, die Instrumentalmusik war im Alten Testament und sie war da nach dem Willen Gottes. Und ich habe versucht zu zeigen, warum sie da war, warum da die anderen Sachen auch waren, die dann im Neuen Testament nicht mehr drin waren. Damit wäre ich am Schluss, also das war doch ganz kurz und ich glaube, ich habe das Thema behandelt. Und falls nicht ausführlich genug, dann ich habe gesagt, also es muss Stickwerk bleiben, also bis zum letzten Tag und vielleicht am letzten Tag wird es auch noch Stickwerk sein. Das weiß ich nicht, aber jedenfalls für heute dürfte das reichen und wenn jemand irgendwelche Fragen nun hat oder andere Meinungen, bitte.
Das wird morgen das Thema sein. Kann ich verweisen, das ist ähnlich wie bei dir. Das ist eben Nachteil. Das ist Nachteil von dieser Sache, wenn man sie auseinanderzieht, dann hat man zwar mehr Zeit, nicht, aber dann kommen verschiedene. In Synagoge, der Gottesdienst in Synagoge war ganz anderer Art als im Gottesdienst.
Du hast ja sicher über den Geist des Neuen Testamentes geredet. Ich würde doch bitten, dass du ein wenig über die Problematik dieser Sache redest. Denn, ich meine, wer definiert denn den Geist des Neuen Testamentes?
Ich glaube, der kommt. Ja, es ist also, der Geist ist überhaupt etwas Undefinierbares, nicht? Also das wollen wir erstmal so behalten, nicht? Also das meine, wenn wir ihn, das ist der Heilige Geist praktisch, nicht? Also könnte man auch sagen, nicht? Der den Geist des Neuen Testamentes irgendwie bildet, nicht? Und wenn wir genauso wenig, wie wir den Heiligen Geist definieren können, also in dem Sinne, dass wir einfach
die können Gott auch nicht definieren so, nicht? Genauso kennen wir das, aber wir können trotzdem verstehen, glaube ich, aufgrund dessen zum Beispiel, was im Neuen Testament gesagt wird zu verschiedenen Dingen. Und ich glaube, das ist wieder, wie es Bruchstück hatte, ich werde in anderen Teilen darauf hinkommen, da wird das begründet sein, warum ich überzeugt bin, nach dem Geiste des Neuen Testamentes ist instrumentale Musik undenkbar. Und da kommen allerdings manche Zitate aus dem Neuen Testament dazu, das ist klar, aber nicht die Zitate betreffen nicht die Instrumentalmusik. Aber die zeigen den Geist des Neuen Testamentes. Und die, das ist, meine ich, also den Geist kennen wir, was wir darunter so uns vorstellen können. Also das bekommen wir, würde ich sagen, so aus der Gesamtheit der ganzen Lehre des Neuen Testamentes. Genauso wie wir das im Alten Testament feststellen können, die Gesamtlehre, so können wir die Gesamtlehre feststellen im Neuen Testament. Ich glaube, das ist wichtig und wir argumentieren manchmal sonst auch, also in schwierigen Sachen, so aus dem Geist des Neuen Testamentes. Ich kann zum Beispiel nicht genau erklären, die Stelle im Römerbrief im 11. Kapitel über die Juden da und wenn die Fülle der Heiden, wisst ihr, was ich meine, eingegangen wird, dann wird das ganze Israel gerettet werden. Nicht? Aber ich kann sagen aus dem Geist des Neuen Testamentes, dass es nicht denkbar ist, dass unmöglich ist, dass da Gott irgendwie durch ein Wunder jetzt bewirkt, dass alle Juden plötzlich als Volk in das Reich Gottes kommen, irgendwann an einem
Wunder. Steht da auch nicht dran. Steht da auch nicht dran im Sinne von
was? Ja, ja, ich meine, es geht uns nicht um die Exegese dieses, aber ich zeige Beispiel, ich kann das auch ganz abgesehen, also aus diesem, man kann aus der Stelle selbst viel zeigen schon, nicht? Aber man kann aus dem Gesamtbild des Neuen Testamentes sagen, also da gibt es nur einen Weg und der Weg ist der Weg der Buße, der Bekehrung. Und der muss jeder gehen, der in das Reich Gottes hineinkommen will. Also auch die Juden. Es gibt keinen anderen Weg für sie. Ne? Und deswegen sind diese ganzen Sachen, die wie Margot bringt oder andere Spielereien, nicht? Und nichts anderes. Schriftlich unhaltbar.
Vielleicht kann ich das etwas präzisieren aus meiner Sache, die anders hier besprochen. Ich stimme da dem zu, was du sagst, Jaro. Und das ist uns klar, mir klar und dir klar, was mit dem Geist des Neuen Testamentes gemeint ist, in gewissen Sachen. Problematisch wird es nur, wenn wir versuchen, einen anderen zu überzeugen, der unsere Meinung nicht teilt. Und zum Beispiel, dass Paulus keine besondere Kleidung getragen hat, ist mir klar. Aber ein anderer kommt und sagt, ja, aber wäre es falsch, wenn er es getan hätte? Wenn wir es zu Norm machen, das ist problematisch.
Wenn er es getan hätte, dann würde ich sagen, dann hätte er nicht nach seiner Überzeugung gehandelt. Und das kann man zeigen aus seinen Briefen. Er schreibt doch genug also über diese Dinge, auch über Kleidung und so weiter.
Ich sage nur, was du sagst, es ist oft schwer zu definieren, denn man muss einfach ziemlich viel herausholen aus dem gesamten Zusammenhang des Neuen Testamentes.
Es ist überhaupt Frage, inwieweit wir einen Menschen überzeugen können, überhaupt mit irgendeiner Sache, auch wenn wir einen direkten Spruch haben, ein direktes Wort, nicht? Wenn er nicht will.
Vielleicht ist es so, zu Paulus zu drücken, also man kann durch ein Studium von den Briefen des Paulus mit der Zeit den Paulus kennenlernen,
ja, das meine
was seinem Geist entspricht. Und obwohl wir vielleicht keinen konkreten Fall haben für eine gegebene Situation, können wir so nachdem, wie wir den Paulus kennen, das annehmen.
Und genauso von Christus, nicht? Also, was ist die berühmte Frage, was würde Christus tun, nicht? Also in diesem Fall, nicht? Also wie, das,
warum nicht? Ich denke, nicht der Luft, sondern eben den konkreten Worten.
Denn
wir entnehmen diese Denkweise nicht auf der
Luft, die kommt aus dem Wort, aus dem konkreten Wort. Die kommt aus dem konkreten Wort. Also ich werde zum Beispiel nicht als Autorennfahrer fahren, obwohl das gewisse Reize hat für mich. Und zwar nicht aus dem Grund. Einfach aus dem Grunde, weil ich weiß, also wie die Schrift über den Menschen und über den Wert seines Lebens spricht, nicht? Das Neue Testament. Und das sage ich. Also ich kenne den Geist des Neuen Testamentes genug, dass ich, würde ich ihn so viel nicht kennen, vielleicht würde ich Autorennen fahren.
Ja, ich habe es. Wir müssen da noch eins dazu sagen. Ich glaube, dass wir recht tun, wenn wir zu einer solchen, aus dem konkreten Wort gezogenen Schlussfolgerung sagen, das lehrt die Schrift und das ist das Wort des Herrn, auch wenn es nicht in so vielen Buchstaben steht. Wir können aber umgekehrt diese unsere Schlussfolgerung nicht für andere, die sie für sich noch nicht gezogen haben, nicht verbindlich machen.
Als Norm verlangen, das ist ganz klar, das kann man nicht.
Vielleicht ist das Wort Geist hier.
Ja, das ist mir eingefallen gleich, also als ich mir das da notiert habe. Es ist mir kein besseres Wort eingefallen.
Ihr stand leer des Testaments, wo auch also Beispiele da.
Gesamtlehre des Neuen Testamentes, ja, das könnte auch sein, bloß ich wollte da nicht ausdrücken, also diese Gesinnung.
Könnte man nicht das Gesinnung. Wort Charakter verwenden und das ein bisschen machen?
Aus dem Charakter, das ist gut, das ist die Diskussion gut, also das scheint mir, verstehen alle das besser, genau jetzt, aus dem Charakter des Neuen Testamentes. Das ist eine Möglichkeit. Da ist nicht, weil dieses Wort Geist ist irreführend insoweit, bin ich überzeugt, weil man da nicht weiß, also ist das der Heilige Geist oder ist das dein Geist, mein Geist, nicht? Und, das ist, oder mein Geist, ja. Vielleicht ist es dann besser, aus dem Gesamtbild des Neuen Testaments. Also das bitte das in diesem Sinne zu verstehen, nicht? Obwohl ich überzeugt bin, dass der Heilige Geist mit drin ist. Er ist nämlich in dieser Gesamtlehre und in diesem Gesamtbild des Neuen Testaments. Das ist nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Nicht? Also er ist doch drin, nicht? Und deswegen kommt auch die Verbindlichkeit darauf, aus diesem Gesamtbild. Nicht?
Des Menschen. Das merkt man besonders in den Dingen, in denen Paulus über die Speisen spricht, ob wir uns an spezielle Speisen zu halten haben und so weiter. Und auf der anderen Seite hat er morgen, ich weiß nicht, wer der Manfred gesagt, unser ganzes Leben soll eine Anbetung Gottes sein. An jeder Stelle, wo wir stehen, sollen wir in unserem Herzen Gott preisen. Und die ganze Frage ist jetzt, wenn ich aus meinem Herzen das Bedürfnis habe, weil ich gerade das besondere Talent habe, eben diese Gnadengabe Gottes auf der Mundharmonika, Gott ein Lied zu singen und dabei zu preisen, schon in den Tönen, ja, ist es jetzt eine Frage, ob ich mich einer solchen Norm, wo ein anderer Bruder mal aus dem Geist des Neuen Testamentes zu lesen, man soll kein Instrument nehmen, ob ich mich einer solchen Norm wieder beugen muss und mein Herz wieder einengen muss. Das ist die entscheidende Frage.
Es geht um die neutestamentliche Anbetung,
ja,
und nicht um das, was du privat tust.
Ach,
ich bin überzeugt, dass Johann Sebastian Bach Gott gepriesen hat mit seinen Kompositionen, egal ob mit Instrumenten oder nicht Instrumenten. Ich bin überzeugt, dass das Haydn getan hat und andere, die herrliche Kompositionen auf diese in geistlicher Musik gemacht haben, ganz abgesehen, ob uns die Instrumente dabei waren oder nicht. Es geht da, und ich glaube, darüber müssen wir uns klar sein jetzt, also was wir meinen jetzt eigentlich, wenn wir sprechen von dieser neutestamentlichen Anbetung, bei der die Instrumente keinen Platz haben. Also wir meinen, diese Anbetung ist praktisch untrennbar von der Gemeinde, von der Gemeinschaft der Gemeinde. Es ist gleichzeitig Anbetung der Gemeinde, wie das auch im Alten Testament. Deswegen habe ich gerade diese, zum Beispiel den Psalm zitiert, nicht? Also wo das ganz klar zeigt, also das ist sozusagen, es ist unglückliches Wort wieder, also offizielle Sache der Gemeinde sozusagen, diese Anbetung. Ich glaube, da muss man, was der Einzelne so tut oder so, ich meine, ein Gaukler kann Gott preisen und loben, auch indem er da Purzelbäume schlägt, nicht oder so. Wenn er die richtige Gesinnung dazu hat und wenn er das aus dieser Freude heraus macht, dann preist er damit Gott. Bitte, aber das hat mit der Anbetung an sich nichts zu tun.
Darf ich auch auf diese Begriffswahrheit zurückkommen? Das Neue Testament lehrt uns, dass wir wohl von den starken Bildern des Alten Testamentes befreit werden, dass wir auch vom menschlichen Gedankengut befreit werden, aber das Wort lehrt uns zur gleichen Zeit, dass wir dann in die Denkweise und die Denkart und den Willen des Herrn zurückgeführt werden. Nicht? Weshalb Paulus sagte, dass das Evangelium jeden ihren Gedanken gefangen führen soll in den Gehorsam gegen Christus.
Wie paradox es klingen mag, also das heißt widersprüchlich, auch die Freiheit hat ihre Grenzen. Auch die Freiheit in Christus hat ihre Grenzen. Obwohl Paulus auf der einen Seite betont sehr, also ich kann alles, nicht? Aber und alles gehört euch, alles ist euer. Nicht? Aber diese Freiheit hat nämlich auch Grenzen, nämlich dort, wo der Mensch aus dieser Freiheit heraus unfrei wird. Nicht? Also wenn er, naja, das würde zu weit führen. Nicht? Also ich meine, wenn ein Mensch etwas tut, was falsch ist und was gegen den Willen Gottes ist, dann wird er dadurch die Freiheit verlieren. Eben, nicht? Und das ist paradox, diese Freiheit. Das heißt, die Freiheit ist nicht möglich ohne die enge Verknüpfung zum Worte Gottes.
Danke.